HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Díaz. Sie waren Freunde, die Maler Henri Matisse und Pierre Bonnard. Beide kehrten Paris den Rücken und zogen an die Côte d'Azur. Im Frankfurter Städelmuseum treffen sie Jahrzehnte nach ihrem Tod in einer Ausstellung wieder aufeinander. Es lebe die Malerei, heißt diese Ausstellung. Und Felix Kramer ist der Kurator.
Die erste Postkarte, die Matisse an Bonnard schreibt, die erhalten ist, hat nur einen Satz und ist einen sehr programmatischen Satz mit »Es lebe die Malerei, sonst nichts«.
Die Matisse-Bonnard-Ausstellung gilt jetzt schon als das diesjährige Ausstellungshighlight im Städelmuseum. Wir sprechen in der heutigen Sendung über die Freundschaft der beiden Maler und über das, was von den beiden in Frankreich heute noch besichtigt werden kann. Wir sagen Ihnen außerdem, wer die Kandidaten der Shortlist für den Deutschen Buchpreis sind, und im Filmcheck geht es um den Film Radiance. Die Sendung Kulturlust in HR Info. Frankreich steht auch im Mittelpunkt unseres ersten Beitrages. Frankreich ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Und Frankfurt auf Französisch, das ist das Versprechen der Buchmessenleitung. Aber nicht nur. In politisch bewegten Zeiten, in Zeiten, in denen die Freiheit von Journalisten und Autoren massiv bedroht wird, zeigt die Messe nicht nur einen freundlichen Blick auf die Literatur der Nachbarn. Denn die Buchmesse hat sich ja schon immer als politische Messe verstanden. Stefan Büchler.
180 Autoren und 269 Aussteller aus dem französischen Sprachraum werden zu Gast sein. Nicht nur aus Frankreich, auch aus Afrika oder Haiti. Es geht um die französische Sprache und es geht um ein Symbol der Freundschaft.
Francfort en français.
Frankfurt auf Französisch, das wird tatsächlich so sein, sagt Jürgen Boos.
Auch hier in der Stadt, weil natürlich die ganzen kulturellen Institutionen, die Museen mitspielen, ja, Ausstellungen haben, im Moussanturm sind Veranstaltungen, also überall in der Stadt. Die vielen Autoren sind hier in der Stadt auch unterwegs, machen Lesungen, aber natürlich im Gastland-Pavillon, durchgehend Veranstaltungen, abends großes Galakonzert in der Alten Oper. Und in allen anderen Messehallen haben die französischen Organisatoren auch Satelliten aufgebaut. Sie finden die in der Gourmet Gallery, natürlich eine französische Domäne. Sie finden die bei den Kinderbüchern sehr stark, mit dem Bande Dessinée, mit den Comics natürlich.
Michel Houellebecq wird da sein oder Yasmina Reza. Ihre Sprache, ihre Themen stehen im Mittelpunkt der Messe. Fürs Publikum nicht weniger interessant dürfte aber auch die Begegnung mit weiteren Stars werden. Dan Brown wird kommen. Vom Bestsellerautor von The Da Vinci Code oder Inferno erscheint ein neuer Thriller mit Symbolforschung. Robert Langdon. Aber die Buchmesse wird auch in diesem Jahr wieder eine politische Messe werden. Geplant sind mehrere Veranstaltungen, die die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei thematisieren. Pressefreiheit, die Freiheit des geschriebenen Wortes, wichtig für Jürgen Boos.
Das spielt eine ganz große Rolle. Ja? Also wir hoffen sehr, dass Asli Erdogan ja natürlich kommen kann, die türkische Autorin, die bis jetzt vor wenigen Tagen gar keinen Pass hatte und deswegen nicht kommen konnte. Wir haben verschiedene Diskussionsforen mit türkischen Autoren im Exil. Also Exil ist ein Riesenthema. Aber es geht natürlich nicht nur um die Türkei. Die Buchmesse ist immer schon ein politischer Ort gewesen. Und wir haben in Osteuropa Probleme. Ja. Wir haben bei uns Probleme mit rechts, ja, ganz massiv. Das wird ein großes Thema auf der Buchmesse sein.
Auch weil rechtsextreme Politiker und Autoren die Messe als Bühne nutzen wollen.
Inzwischen haben natürlich, sagen wir mal, jetzt insbesondere auch die rechtslastigen Verlage erkannt, dass sie eine Öffentlichkeit bekommen können. Und ich glaube, im Sog von AfD finden das manche Leute auch ganz gut, wir nicht. Deswegen wollen wir auch dezidiert dagegen wirken mit unseren eigenen Veranstaltungen.
Gegenveranstaltungen zu den Auftritten der Rechten, das plant die Messe zusammen mit engagierten Autoren und Verlagen. Verbieten kann Boos die Auftritte rechter Verlage und Autoren aber nicht.
Nein, das können wir nicht und wir wollen das auch nicht. Ich meine, wir stehen für Meinungsfreiheit. Ich muss linke Meinungen zulassen, ich muss rechte Meinungen zulassen, solange sie nicht in Deutschland indexiert sind, die Autoren, nicht gegen das Grundgesetz verstoßen können und werden wir nicht eingreifen.
Die Hoffnung ist, dass die anderen Worte, Texte und Bücher machtvoller und schöner wirken auf der großen Bühne der Messe.
Stefan Bücheler über die Herausforderungen der Frankfurter Buchmesse, die in knapp einen Monat eröffnet und in der die französischsprachige Literatur im Mittelpunkt steht. Nach Frankreich führt uns auch die aktuelle Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum. Sie bringt die französischen Maler Henri Matisse und Pierre Bonnard zusammen. Es lebe die Malerei, so heißt diese Ausstellung, die zwei Persönlichkeiten anhand ihrer Bilder zeigt. Zwei Maler, die sich gegenseitig inspirierten und auch eng miteinander befreundet waren und die beide Paris den Rücken kehrten, um an der Côte d'Azur zu leben und zu malen. Jan Tussing erzählt uns, was wir in dieser Ausstellung »Es lebe die Malerei« im Städel sehen können.
Schüchtern, introvertiert, fast schon abweisend, so begrüßt uns Pierre Bonnard in seinem Atelier. Schwarz-Weiß-Aufnahmen des berühmten Fotokünstlers Henri Cartier-Bresson aus den 40er Jahren sind das Erste, was man in dieser sonst so farbenreichen Ausstellung sieht. Pierre Bonnard hautnah in seinem Atelier. Dazu auf weiteren Schwarz-Weiß-Fotografien Henri Matisse. Zugewandt, selbstbewusst, fast schon einladend. Unterschiedlicher könnten die beiden Franzosen nicht sein. Dabei waren sie ziemlich beste Freunde, sagt Städel-Kurator und Bonnard-Experte Felix Krämer. Ihre Künstlerfreundschaft stellt er ins Zentrum seiner beeindruckenden Ausstellung.
Mir fällt keine Künstlerfreundschaft ein, die wirklich so auf Augenhöhe und ohne irgendwelche Neidgedanken funktioniert hat. Also das ist schon bewundernswert.
Beide Männer waren über 40 Jahre eng befreundet und tauschten sich sehr intensiv aus. In ihren Ateliers an der Côte d'Azur zwischen Nizza und Cannes. Das ist im Künstlermilieu eher ungewöhnlich, sagt Kurator Felix Krämer.
Die haben wirklich über ihre Bilder zusammengesprochen. Die haben sich über Themen, ob das Farbe, ob das Licht, ob das Motiv, wie Figuration, Abstraktion, aber auch ganz banale Sachen. An welcher Ausstellung beteilige ich mich? Mit wie vielen Werken? Unterstützt du das? Wie verhältst du dich dazu? Also diese Fragen in einem sehr, sehr freundschaftlichen Dialog geklärt.
Und das Ergebnis dieser Männerfreundschaft ist im Städel zu sehen und zu bewundern, thematisch gegliedert. Stillleben, Frauenakte, Landschaftsaufnahmen oder Interieurs. Die Arbeiten von Bonnard und Matisse stehen im Dialog miteinander. Die bunten, warmen, fast schon zerfließenden Farben eines Pierre Bonnards gegenüber den klaren Konturen und kühlen Farben eines Henri Matisse. Über Jahrzehnte inspirierten und befruchteten sich die beiden großen Meister gegenseitig.
Die erste Postkarte, die Matisse an Bonnard schreibt, die erhalten ist, hat nur einen Satz und ist ein sehr programmatischen Satz mit »Es lebe die Malerei, sonst nichts«. Das ist dann auch der Titel der Ausstellung.
Bis heute gilt Matisse als der größere und bekanntere Künstler der beiden und als Begründer der modernen Malerei. Pierre Bonnard dagegen wurde über lange Jahre vergessen. Zu Unrecht, findet Felix Krämer. Denn für ihn sind beide Begründer der Moderne. Nichts weniger versucht er mit seiner Ausstellung zu beweisen. 3 Jahre lang reiste er zusammen mit seinem Kollegen David Samani in die größten Museen der Welt, um kostbare Leihgaben zu erbitten. Auf sensationelle Weise präsentieren sie nun über 140 seltene Werke aus New York, Chicago und London. Pierre Bonnard im Dialog mit Henri Matisse. Ihre Freundschaft wirft ein neues Licht auf die moderne Malerei. Eine große, schöne und einzigartige Ausstellung im Städel.
Jan Tussing über die Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum »Es lebe die Malerei«, die den beiden französischen Malern Henri Matisse und Pierre Bonnard gewidmet ist. Jan Tussing jetzt bei mir auch im Studio. Jan, du hattest die Möglichkeit, den Spuren von Matisse und Bonnard nachzugehen. An der Côte d'Azur, wo genau?
Also ich war in einem Wohnhaus von Pierre Bonnard, Le Bosquet heißt das, kleiner Wald. Das ist so ein idyllisches Haus auf einem Hügel mit Blick über das Meer und einem großen Garten, also genau da, wo wir alle wohnen wollen. Es liegt in Le Canet, das ist ein Vorort von Cannes an der Côte d'Azur. Und seit dem Tod von Bonnard 1947 steht es leer. Und es sieht alles noch genauso aus wie damals. Selbst die Staffelei steht noch mit den ausgedrückten Öltuben da im Atelier. Und man könnte echt meinen, gleich kommt Bonnard mit seinem Pinsel um die Ecke.
Ist das Absicht von den Behörden? Also hat man sich das ausgedacht, dass das so bleibt?
Nein, also erstmal, es gibt keine Behörden dort, sondern das Haus ist noch im Besitz der Nachfahren. Das sieht wirklich noch genauso aus wie damals, ist auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Und wir hatten das Glück, dank des Städels dort, ja, mit den Nachfahren zu sprechen. Und deswegen durften wir rein.
Ich wollte das nämlich mit der Frage verbinden, wie gestaltet sich denn die Spurensuche, wenn man sich auf die Suche nach diesen Malern, diesen berühmten Malern macht? Ist das ein schwieriges Unterfangen? Sind die Orte und Plätze, die Matisse und Bonnard aufgesucht haben, klar gekennzeichnet oder ist das eher eine Marginalie dort?
Also wirklich klar gekennzeichnet sind sie nicht, natürlich. Henri Matisse, der kam 1916 nach Nizza, auch eben, weil das Wetter so schlecht war in Nordfrankreich. Und der verliebte sich natürlich sofort in das Meer und die Gegend dort. Und der hat sich zuerst in ein Hotel eingebucht. Und diese Hotels, die am Strand stehen, also an der Promenade des Anglais, die gibt es natürlich heute nicht mehr so in der Form. Deswegen ist da auch nicht so wahnsinnig viel übrig. Die Fassade steht da noch. Es gibt noch, also er hatte ein Atelier, da hat er seine ganzen Modelle einberufen. Aber auch das Haus, das steht zwar noch, aber das Atelier gibt es nicht mehr so. Denn also im Grunde kann man von Matisse nicht mehr so wahnsinnig viel sehen, außer einer Kapelle, La Roseraie, die steht in einem kleinen Städtchen Vence in der Nähe von Nizza. Die Kapelle kann man noch sehen, das ist ganz toll, denn da hat sich Matisse verewigt. Die hat er mit 77 Jahren noch gebaut, innen wie außen, und das ist wirklich so sein Erbe. Aber ansonsten wirklich gekennzeichnet sind die Wohnorte und Ateliers nicht mehr.
Wenn man sich diese Region, also die Côte d'Azur, vorstellt, dann entstehen da ja unweigerlich Bilder. Bilder über schöne Landschaften, die Farbe, das Licht, das Meer. Haben diese Eindrücke die Bilder von Matisse und Bonnard beeinflusst?
Ganz klar. Und wenn man jetzt in die Ausstellung im Städel geht, dann sieht man das auch. Also diese Farbenpracht. Bonnard war berühmt für seine Farben, für seine Gabe, Objekten Leben einzuhauchen. Und er hat so viel Farbe darauf verwendet, dass man wirklich dachte, also man sieht diese Magie, diesen Zauber, den er da mit seiner Farbe anrichtet. Die beiden Maler kamen, also beide Maler kamen aus Nordfrankreich. Und Matisse beispielsweise, der kam 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg. Und da hat er sich natürlich sofort in die Gegend verliebt und sich entschieden, nicht mehr nach in den Norden zu fahren. Und wer das Haus von Bonnard sieht mit dem Blick auf das Meer und diesen wunderbaren Garten, der merkt, das Licht, die Farbe, das beeindruckt wirklich die Maler dort unten. Deswegen, die Ausstellung heißt ja auch Es lebe die Malerei. Das hat nämlich Matisse auf eine Postkarte an Bonnard geschrieben. Die beiden haben sich mit Farben wirklich ausgetobt.
Stichwort Postkarte ist gut, weil die beiden Maler, Matisse und Bonnard, schätzten sich ja sehr, waren sehr eng befreundet, hatten und pflegten auch einen engen Briefkontakt. Worauf beruhte diese Freundschaft?
Ja, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, die beruhte auf Gegensätzen. Also sie waren ja über 40 Jahre lang sehr eng befreundet. Bonnard, das war so ein ruhiger, introvertierter, zurückgezogener Mensch. Und Matisse war genau das Gegenteil, sehr selbstbewusst. Er suchte die Öffentlichkeit und war sehr kommunikativ. Und ich glaube, beide schätzten die Eigenschaften am anderen und verbrachten deswegen viel Zeit miteinander. Matisse schätzte aber auch Bonnards Auge, sein Wissen über Farbe, seine Erfahrung als Kolorist. Bonnard war nämlich schon 1902 so ein Shootingstar der Pariser Kunstszene und da war Matisse noch gar nicht auf dem Plan. Und man könnte vielleicht sagen, dass Matisse wirklich Bonnard mit seiner Erfahrung schätzen gelernt hat. Mhm. Die haben sich sogar Bilder ausgeliehen. Ne? Also Bilder von Matisse hängen regelmäßig im Atelier von Bonnard und umgekehrt, damit die beiden Männer sich die Wirkung der Bilder gegenseitig erklären konnten. Das finde ich schon sehr interessant. Also die Freundschaft war tief und sehr ernst und nicht von Rivalität geprägt, wie beispielsweise zwischen Picasso und Matisse.
Die Ausstellung in Frankfurt, Es lebe die Malerei, zeigt ja, dass es einen regen Dialog zwischen den beiden Künstlern gab. Du hast das ja eben bestätigt. Wird in Frankreich auf diese Gemeinsamkeiten der beiden geschaut und verwiesen oder werden die immer nur einzeln betrachtet?
Interessanterweise, also in Frankreich werden beide sehr selten in einem Atemzug genannt. Matisse gehört zu den modernen Malern und hängt auch in den Museen immer neben Picasso, Braque oder Max Ernst. Und Bonnard, der hängt ganz woanders, nämlich bei den Impressionisten, bei Renoir und Monet. Und das ist die Anschauung gewesen über Jahrzehnte, eben bis jetzt. Das ist nämlich dann auch das Besondere, was man im Städel sehen kann. Die beiden Kuratoren, Felix Krämer und David Samani, die stellen die Bilder der beiden wirklich gegenüber. Sie ordnen sie thematisch und zeigen, wie ähnlich die Motive sind und wie sehr sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Und dann erkennt man nämlich auch, dass Bonnard und Matisse beide Begründer der modernen Malerei sind. Und das ist das Besondere am Städel. Und deswegen, glaube ich, werden auch ganz viele Menschen sich diese Ausstellung ansehen und einfach genauso staunen, wie ich gestaunt habe.
HR Infokulturredakteur Jan Tussing war das. Er war Mitte des Jahres an der Côte d'Azur auf den Spuren von Henri Matisse und Pierre Bonnard. Jan, danke fürs Gespräch.
HR Info. Kulturlust.
Aber nicht alles dreht sich in der heutigen Sendung um Frankreich und französische Kultur und Kunst. Anselm Weber, neuer Intendant am Schauspiel Frankfurt, schickt sie jetzt in eine Fotoausstellung.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Tipp wäre, zu gehen ins MMK3, um sich die Arbeiten der Finalisten des Deutschen Börse Photography Foundation Preises anzusehen. Das sind vier Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen unterschiedlicher Herkunft, sind im Wesentlichen Schwarz-Weiß-Fotografien. Zum einen von Dana Lixenberg Schwarz-Weiß-Fotografien, die sie in Amerika über einen Zeitraum von 10 Jahren gemacht hat. Dann von Avjoska van der Molen, das ist eine Holländerin, die ganz phänomenale Landschaftsfotografien macht. und Sophie Cale, die den Tod ihrer Eltern fotografisch verarbeitet. Und dann ist noch eine Reisedokumentation eines Künstlerduos, Taio Honorato und Nico Krebs. Ich selber habe ja vor vielen, vielen Jahren mal eine Zeit lang Fotografie studiert. Ich war an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie. Ich sage immer, das ist das Einzige, was ich wirklich gelernt habe. Und bin großer Fan von moderner Fotografiekunst und kann nur jedem empfehlen, wer sich nur im Ansatz dafür interessiert, dahin zu gehen. Es lohnt sich wirklich.
Ein Kulturtipp von Anselm Weber, Intendant des Schauspiels Frankfurt. Die Fotos der Finalisten der Deutschen Börse Photography Foundation Prize 2017 sind in der Ausstellungshalle des MMK, also des Museums für Moderne Kunst, im ehemaligen Hauptzollamt in der Frankfurter Domstraße zu sehen. Allerdings nur noch bis zu diesem Sonntag, 17. September. Anfang der Woche wurden die Shortpreiskandidaten für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben. 4 Deutsche und 2 Österreicher sind nominiert, 4 Männer und 2 Frauen. Besonders darf sich der Surkamp Verlag freuen. Die Hälfte der Shortlist-Kandidaten ist hier unter Vertrag. Die Kandidaten sind Gerhard Falkner, Franz Sobel, Thomas Lehr, Robert Menasse, Marion Poschmann und Sascha Mariana Salzmann. HR2-Literaturredakteur Alf Menzer erzählt uns kurz, um was es bei den einzelnen nominierten Werken geht.
Es lohnt sich, alle 6 zu lesen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Also Franz Sobel, Das Floß der Medusa, ist eine Seefahrts- und Schiffbruchsgeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Ein richtiger Schmöker, aber ziemlich harter Stoff zum Teil, aber den habe ich verschlungen an einem Wochenende. Marion Poschmann über die Reise eines deutschen Wissenschaftlers nach Japan zusammen mit einem Selbstmörder, der aber verhindert wird an seinem Selbstmord, ist vielleicht der unterhaltsamste Roman. Robert Menasse, Die Hauptstadt, das ist eine Satire auf den EU-Betrieb in Brüssel. Die Hauptstadt ist nämlich Brüssel, also auch sehr, sehr lesbar. Thomas Lehr, Schlafende Sonne, ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Roman über die Geschichte des 20. Jahrhunderts, fokussiert in einer Kunstausstellung im Jahr 2011. Also alles aus unterschiedlichen Gründen lesbare und lesenswerte Romane.
Alf Menzer über die Shortlist-Kandidaten, die Anfang dieser Woche bekannt gegeben wurden. Manche Literaten schaffen es, zwischen den Zeilen Gefühle zu schaffen. Und die japanische Regisseurin Naomi Kawase gelingt das mit ihren Filmen. Sie schafft Gefühle zwischen den Bildern. Das ist auch der Fall in ihrem neuen Film Radiance, der diese Woche in die Kinos kommt. Japanische Filme schaffen es ja eher selten in die hiesigen Kinos. Aber wenn es dann mal passiert, dann können wir sicher sein, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Der Film Radiance wurde in diesem Jahr auf dem Filmfest in Cannes im Wettbewerb vorgestellt und mit einem besonderen Preis der ökumenischen Jury ausgezeichnet.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Der Bahnhof, eine Bushaltestelle. Eine Gruppe Schulkinder überquert den Zebrastreifen. Ein ungeduldiger Autofahrer.
Misako ist eine junge Japanerin, die sich ihr Geld damit verdient, Filme für Sehbehinderte und Blinde zu beschreiben und zu übersetzen. Ein Job, der sehr viel Feinfühligkeit von ihr verlangt. Wie viel von dem, was sie sieht, darf sie beschreiben und wie viel muss sie interpretieren? Misako bekommt ihr Feedback von einer Gruppe sehbehinderter Menschen, die sich ihre Beschreibungen jede Woche anhören. In dieser Gruppe sitzt auch der Fotograf Nakamori. Als er noch sehen konnte, war er berühmt. Jetzt dagegen ist er verbittert und macht Misako das Leben schwer.
Juso und Toki sitzen auf der Veranda.
Ehrlich gesagt, so wie er ist, geht einem der Text bloß auf die Nerven.
Könnten Sie das freundlicher sagen?
Zwischen ihm und ihr kommt es anfänglich zu einer Auseinandersetzung. Immer wieder streiten sie sich über Formulierungen. Aber langsam, ganz behutsam, passiert etwas sehr Erstaunliches. Der blinde Fotograf bringt Misako das Sehen bei.
Die Schauspieler.
Beide Hauptdarsteller Ayame Misake und Masatoshi Nagase sind in Deutschland eher unbekannt, wurden in Japan dagegen schon mit vielen Preisen ausgezeichnet. Ayame Misake spielt die schüchterne Misako, die sich sehr große Mühe gibt, die richtigen Formulierungen zu finden. Und Masatoshi Nagase spielt den verbitterten Fotografen, der mit Kritik nicht spart. Beiden Schauspielern gelingt es uns zu zeigen, wie zwei scheinbar so grundverschiedene Menschen Interesse und Faszination am anderen entwickeln können. In Radiance geht es um die leise Verbindung zweier Menschen, um eine Faszination, die zum Auslöser wird, endlich mit den eigenen Lebenslügen aufzuräumen.
Die Regisseurin.
Naomi Kawase gehört zu den großen japanischen Autorenfilmerinnen und ist ein Liebling des Festivals von Cannes. Kirschblüten und rote Bohnen war ihr letzter großer Erfolg. Cavase ist eine Filmemacherin der leisen Töne und des sinnlichen Erlebens. In ihren Werken geht es fast immer um Liebe und Trauer, um Verluste und Sehnsüchte. Cavase lässt sich im Erzählen viel Zeit, dadurch entsteht eine intime, sehr eigene Atmosphäre. In Radiance gelingt der Japanerin etwas Erstaunliches, nämlich einen Film über das Sehen zu machen. Wer am Ende aus dem Kino kommt, sieht die Bilder mit neuen Augen.
Sehenswert?
Naomi Cavase hat einen Liebesfilm gemacht. Nicht nur einen Film, der von Liebe erzählt, sondern einen, der auch das entsprechende Gefühl vermitteln möchte. Diese Gefühlsbetontheit ist manchmal etwas aufdringlich. Man merkt der Regisseurin an, wie sehr sie sich um das Gefühlvolle bemüht. Andererseits, wer sich auf diese leisen Töne einlässt, lernt etwas über das Sehen. So wie es Literaten gelingt, zwischen den Zeilen Gefühle zu schaffen, so gelingt dies der Regisseurin Naomi Cavase zwischen den Bildern. Ein Effekt, der überrascht und den Film zu einem besonderen Genuss macht.
HR Info, der Filmcheck, auch auf hrinforadio.de.
Radiance von Naomi Cavase ab diesem Donnerstag im Kino. Wenn Sie diese Musik kennen, dann kennen Sie wahrscheinlich auch den Namen des Komponisten. Hans Zimmer heißt er und ist diese Woche 60 Jahre alt geworden. Und der Mann kann viele Genres bedienen. Er kann Zeichentrick, Kriegsdrama und Weltraumepos. In zahlreichen Hollywood-Produktionen hat Hans Zimmer mitgewirkt. Für König der Löwen bekam er sogar einen Oscar. Unabhängig vom Inhalt des Films geht es Hans Zimmer immer um Gefühle. Und er schafft es mit seiner Musik, diese Gefühle dem Zuschauer zu vermitteln. Andreas Heuchler mit einem Porträt von Hans Zimmer.
Die Sekunden deines Lebens verstreichen, wenn dir jemand sagt, da gibt es eine Regel, breche sie.
The seconds of your life are ticking away. If somebody tells you that there's a rule, break it.
Das ist so etwas wie ein Lebensmotto von Hans Zimmer, der als Hans Florian Zimmer in Frankfurt geboren wurde und im Rhein-Main-Gebiet aufwuchs. Er flog von einigen Schulen, gab den Klavierunterricht nach ein paar Stunden auf, wegen der Reglementierung, hörte aber immer Musik in seinem Kopf, Dinge wie die Musik zu Dark Knight. Vom Vordertaunus zog es Zimmer nach London. In den 1970er Jahren spielte er Synthesizer bei den Buggles. Ganz kurz ist er auch auf dem Video zu Video Killed the Radio Star zu sehen. Er spielte in mehreren europäischen Formationen, produzierte Radio-Jingles und traf den Filmkomponisten Stanley Myers. Beide mischten Orchestersound mit Elektronik. Waren die Kontrabässe nicht tief genug, mischte Zimmer eine Synthesizer-Spur eine Oktave tiefer hinzu. Der Lohn, der letzte Kaiser, erhielt 1987 den Filmmusik-Oscar. Zimmer war als Produzent aufgeführt. Hollywood rief. 1995 bekam er seinen eigenen Oscar für die Musik zum König der Löwen, komponierte die Soundtracks für die Filme Gladiator, Der letzte Samurai, Interstellar und Piraten der Karibik. Hans Zimmer ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Der leidenschaftliche Regelbrecher fängt immer wieder neu an, sucht neue Sounds, neue Kombinationen.
Bassist, can you make your accents a bit more fierce?
We're experimenting.
Er leitet die Musikabteilung der Filmproduktion DreamWorks in seinem eigenen Studio in Santa Monica, den Remote Control Productions, entstehen neue Filmmusiken spielerisch. Die Rolle der Filmmusik hat sich im Verständnis Hans Zimmers gründlich verändert.
Früher hieß das, wir sollen dem Film dienen, aber ich glaube, der Job ist eigentlich, dass wir den Film erhöhen sollen mit der Musik.
Jetzt erhöht der Komponist auch die Bühnen. Mit riesigem Ensemble spielte er dieses Jahr schon über 50 Konzerte in ausverkauften Hallen und Stadien, zum Beispiel im Juni in der Frankfurter Commerzbank Arena, Musik aus Sherlock Holmes, dem Da Vinci Code, Thelma und Louise oder Now We Are Free aus Gladiator. Für den Komponisten war die Bühne seit vielen Jahren ein zu meidender Ort.
Ich fühle mich so wie ein Versuchskaninchen. Ihr könnt mich alle anstarren und sehen, ob ich es schaffe, durch die Show durchzukommen. Also das ist, wird der Hans Zimmer in tausend Teile explodieren oder wird er durchkommen?
Er ist nicht explodiert vor lauter Lampenfieber, sondern tourt durch die Welt mit einem Erfolg, der die Eindringlichkeit seiner Musik unterstreicht. Der Daily Telegraph kürte ihn 2010 zu einem von 100 lebenden Genies.
Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer ist diese Woche 60 Jahre alt geworden. Andreas Heuchler gratulierte. Und das war die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.